wake up fine. Tell me that I'm alright.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich wieder ein wundervolles Interview. Und zwar durfte ich die liebe Tatjana interviewen. Tatjana und ich, wir kennen uns schon einige Monate. Und Tatjana ist Yoga-Lehrerin, ganz besonders für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, gibt sie ihre Expertise weiter. Tatjana ist vor vielen Jahren selber an Leukämie erkrankt und sagt heute, dass es ein wahres Geschenk ist. Ich möchte dich einladen, dieses wundervolle Interview zu hören, wie sie ihre Geschichte nochmal Revue passieren lässt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf das Feedback von dir. Und vielleicht möchtest auch du mal Yoga ausprobieren und dich von ihr verzaubern zu lassen. Alles, alles Liebe, deine Kendra, und jetzt ganz viel Spaß.
Ich bin Tatjana, ich bin jetzt in Karst, das ist in der Nähe von Düsseldorf, ein Vorort von Düsseldorf, eine kleine Stadt. Ursprünglich komme ich nicht aus Deutschland, das kann man sehr gut erkennen. Ja. Genau, und zwar komme ich aus Russland, aus dem östlichen Teil Russlands. Sehr, sehr weit von hier, ich glaube 6.000, 7.000 Kilometer, keine Ahnung. Also noch 6 Stunden Flug von Moskau aus. Und ich habe die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, also ich bin auf jeden Fall mit 17 von Jakutien, so heißt die Region in Russland, weggezogen nach Moskau. Da habe ich studiert und habe ungefähr 15 Jahre in Moskau gearbeitet, gelebt. Und irgendwann bin ich auch nach Deutschland gekommen, der Liebe wegen. Okay. Ja, genau. Bin mit 28 nach Deutschland gezogen und ich war, glaube ich, so ein paar Wochen in Deutschland, dann bin ich ins Krankenhaus geraten, und das war für mich eine echte Herausforderung. Ich konnte noch nicht so viel Deutsch, auf jeden Fall nicht Medizinisches. Das war echt witzig. Zum Glück sprechen ja die Ärzte in Deutschland auch die meisten gut Englisch.
Genau.
Ja, und ich hatte eine Lungenentzündung und das war absolut komisch. Ja. Und sie haben mich 3 Wochen gehalten, weil sie den Verdacht hatten, dass ich Tuberkulose oder sowas Ähnliches hatten könnte. Weil ja eben aus Russland, ja.
Ja, klar.
Ja, klar. Ja. Ich glaube, Tuberkulose gibt es jetzt nicht mehr so oft, auch in Russland nicht mehr. Wir sind ja auch alle geimpft gegen Tuberkulose. Ja, und dann kam es dazu zum Zufallsbefund. Und zwar haben sie mich entlassen mit dem Versprechen, dass ich in 8 Wochen bei meinem Hausarzt vorstellig werde. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das macht schon eine junge Frau mit 28. Ich war ja dann wieder mal zwischen Moskau und Düsseldorf.
Ja, klar.
Und irgendwann 12 Wochen später waren wir auf der Sonnenbank mit meinem damaligen Freund. Und als ich da rauskam, hat er zu mir gesagt, wie siehst du denn aus? Weil ich sah aus wie ein Frankenstein, weil ich hatte wirklich das ganze Kapillarennetz in meiner Haut war sichtbar. Ja, also war echt wirklich schrecklich.
Krass.
Und ich hatte erst gedacht, es ist wegen dem UV-Licht, aber das war es nicht. Und dann hat er gesagt, jetzt gehst du aber wirklich gefälligst zum Arzt. Dann hat er mich auch hin begleitet, ein Blut abgenommen. Und Mittwochnachmittag ruft mich mein Arzt an zu Hause und sagt, Sie sollen bitte schnellstmöglich bei mir vorstellig werden. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht, ich bin jetzt in Moskau, ne? Also kann es nicht warten bis Freitag. Ne? Und mein Freund damals sagt, Tatjana, wenn ein deutscher Arzt dich am Mittwochabend anruft, dann ist das etwas sehr Ernsthaftes.
Richtig, genau.
Genau. Und am nächsten Tag war sein Geburtstag. Und deswegen habe ich ein bisschen früher den Ticket gebucht und kam dann, und er hat wirklich ich hatte noch Verspätungen, er hat bis 8 Uhr abends auf mich gewartet. Und da hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl, dass ein Arzt auf mich in der Praxis wartet und dass es so dringend ist. Und dann hieß es, ich hatte erst eine Falschdiagnose bekommen, also Verdacht auf MDS, und das habe ich dann gegoogelt und das war MDS, myelodysplastisches Syndrom. Und das Erste, was ich gelesen habe, die erste Zeile stand: Lebenserwartung 6 Monate. Und das war wirklich das, was mir ins Auge gesprungen ist. Und ja, ich muss sagen, das war 2008. Das ist schon eine Weile her und Internet war damals keine zuverlässige Informationsquelle.
Nein.
Ja, und später hat mir mein Arzt gesagt, bitte nichts googeln. Also schauen Sie bitte nicht im Internet nach, aber das war dann schon zu spät. Ja, und dann hatte ich dieses notorische Wochenende. Ich werde es nie vergessen, dieses Wochenende, an dem wir wirklich, glaube ich, 5 Jahre unseres Lebens gebüßt haben. Dann gab es die Punktion und dann diese Punktion, dann, keine Ahnung, eine Woche später, 6 Tage später kam das Ergebnis und es hieß CML, chronische myeloische Leukämie, und das war für mich wie eine zweite Geburt. Ich war erleichtert, ne? Und der Arzt, der konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, wie wir da saßen und so: Gott sei Dank, er guckte mich so an und meinte, ich stehe unter Schock. Er meinte, ja, Sie dürfen gerne weinen, Sie dürfen Ihren Gefühlen wirklich freien Lauf lassen. Ich sage, ich bin jetzt wirklich erleichtert, Sie verstehen es nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, dass er auf meine Überweisung stand, Verdacht auf MDS. Und ich habe dann einfach schon angefangen, wirklich meine Sachen zu packen, mein Testament zu schreiben und so überhaupt dann so die Dinge zu erledigen. Dann habe ich gedacht, wie erzähle ich denn das meinen Eltern? Ja, die sind 7000 Kilometer von mir entfernt. Das war für meine Eltern wirklich auch eine schwere Zeit, weil sie natürlich gerne bei mir wären,
Na
aber konnten
klar.
es gar nicht. Und damals gab es auch kein WhatsApp. Ja,
Das
also
stimmt,
es war
richtig.
nicht so einfach. Ich glaube, Instagram gab es nicht mal. Also ich
Nein,
bin mir nicht
es gab,
sicher, aber
glaube
ich
ich, auch
glaube,
kein
Instagram gab es auch nicht.
Instagram.
Nur Facebook. Nur Facebook. Selbst Facebook war, glaube ich, stand auch noch in Kinderfüßen, dass es auch nicht so verbreitet war. Ich weiß, dass ich meine Accounts seit 2010 oder 11 habe. Ich habe mich da auch schon einige Zeit gesträubt, aber dann habe ich dran gegeben. Ja, es geht einfach nichts ohne soziale Medien. Ja, es ist
Absolut.
natürlich die Frage, wie man das benutzt. Und das, was ich jetzt mache, zurück zum Thema, das mache ich auch online. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass diese Möglichkeit gibt. Wir kennen uns auch nur online. Ja?
Genau, wir kennen uns nur online, nicht offline. Ich hoffe aber dieses
Genau.
Jahr. Was?
Ja, genau. Ja, also wir hätten uns, glaube ich, schon längst kennengelernt, wenn das
Ja.
möglich wäre, die Treffen, ja.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, ich bin super dankbar, dass es existiert, dass es so möglich ist wie jetzt. Ja, dass das hier jetzt möglich ist, das ist wirklich unfassbar. Und jetzt mache ich Yoga. Ich habe 2017 meine, ja, so ziemlich erfolgreiche Managerkarriere an den Nagel gehängt und dem Ruf meines Herzens gefolgt und habe gesagt: Also, Tatjana, also jetzt, spätestens jetzt musst du begreifen, du musst deinen Weg gehen, weil das Leben versucht schon, also erstmal sanft, dann weniger sanft, dann wirklich so eindeutig zu sagen: Also, hierhin. Nee, nee, bitte nicht da hierhin. Und ich fühle mich seitdem so gesund, wie ich mich nie gefühlt habe. Auch gesünder als vor der Diagnose, gesünder als ich 20 Jahre jünger
Wow, okay.
war. Das gibt mir so viel Kraft und ich leide immer noch unter den langfristigen Folgen der Therapie und so. Ich bin in den Wechseljahren seit
Same hier.
mir, ja, kennst du das auch sehr gut, ne? Und Fatigue haben, ich glaube, wir haben auch uns darüber ausgetauscht, dass du auch schon immer noch diese Nachwirkungen hast. Ja, also es
Nee,
geht
das
mir
habe ich
auch.
gar nicht.
Fatigue hast du
Hat
nicht.
sich
Das
nein.
ist sehr, sehr gut. Hast du, kannst dich wirklich doppelt glücklich schätzen.
Ja,
Ja,
absolut.
also ich habe das noch, oder vielleicht bilde ich mir das so ein, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann.
Okay,
Dass es
cool.
mich dann auch nicht einschränkt in meinem Leben. Ja.
Ja.
Also seit 2017 unterrichte ich Yoga und habe irgendwann entschieden, dass ich mich darauf konzentriere, Yoga für Krebsbetroffene zu machen.
So schön.
Und auch der Lockdown, der hat mir gezeigt, dass ich das besser online mache als offline. War auch eine sehr, sehr starke Krise für mich, wo ich auch in meinem Weg gezweifelt habe, weil ich gedacht habe, ach, jetzt hast du dein eigenes Yoga-Studio eröffnet und jetzt kommt 6 Wochen später kommt Lockdown. Ob das wieder die richtige Entscheidung war, ne? Aber in dieser Krise habe ich dann gesehen, okay, auch wenn wir nicht offline unterrichten können, kann ich aber mit Online-Yoga viel mehr Menschen erreichen. Und gerade was Krebs-Yoga angeht, kann ich dann Menschen erreichen in ganz Deutschland, im ganz deutschsprachigen Raum. Und zu Hause, manchmal mache ich ja auch Lives und Gespräche von zu Hause, hängt hinter mir so eine Tafel, wo ich draufgeschrieben habe, ich möchte in diesem Leben 10.000 Menschen mit Krebs helfen, sich
Oh,
besser zu fühlen.
wie schön, cool. Und das
Ja.
wirst du auf jeden Fall auch.
Ja, also dafür gehe ich los. Und
Genau.
genau, dafür bin ich hier. Also ich
Wow.
bin hier zu dienen. Und ja, das ist mein Weg. Das ist das, was ich gerne mache. Als ich mich dafür entschieden habe, hat mir jemand gesagt, Tatjana, du wirst aber lange von Yoga nicht so leben können, wie du von deinem Managergehalt gelebt hast.
Absolut, ja.
Und ich habe gesagt, darum geht es mir überhaupt
Egal.
nicht.
Genau.
Darum geht es mir. Also das war in dem Moment, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, ach stimmt.
Ja.
Ja, so what, ne? Genau.
Ach.
So geht es
Super
mir
cool.
heute.
Toll. Ja, du warst total schnell. Also eigentlich wollte ich noch ein bisschen da reingehen, wie das so war, als du, also wie das, also ich kenne selber, klar kenne ich Leukämie, aber ich weiß jetzt nicht so den Verlauf. Vielleicht magst du da noch mal reingehen und den Zuschauern dann auch erklären, wie das Ganze so läuft, also wie die Therapien da so sind, ob deine Haare ausgefallen sind, welche Nebenwirkungen du hattest zum Beispiel.
Ja, der Grund, warum ich so gejubelt habe bei der Verkündung meiner Diagnose, ist, dass ich wirklich ein, man kann sagen, das ist so ein Lottogewinn, wenn du dann die Arschkarte ziehst, dass du Krebs hast. Es ist wahrscheinlich jetzt die beste Leukämieform, die man haben könnte.
Ah, okay.
Damals war es noch nicht so ganz weit entwickelt. Ich war Teil der Studie und wir haben dieses Medikament getestet, was jetzt auch die Therapie erster Wahl ist. Damals wusste man nicht, ob das gut ist oder nicht. Und ich war Teil der Studie. Und während ich noch in der Studie war, wurde dieses Medikament zugelassen bei der Ersterkrankung. Genau, deswegen war die Angst doch noch da und ich wurde dann, ach, das war auch eine interessante Geschichte, bei mir wurde die Knochenmarkpunktion genommen und das Wichtigste haben sie festgestellt, das ist kein MDS, sondern CML, ja, chronische myeloische Leukämie, aber sie haben vergessen, die Probe in ein anderes Labor hinzuschicken. Und das Labor musste feststellen, wie viele, also wie weit der Krebs fortgeschritten ist. Ja? Und dann musste ich das nochmal machen lassen. Und das hat, und daraus ist gekommen, dass 100% meiner Stammzellen schon krebsbefallen sind und dass fast gar keine Blutkörperchen mehr, gesunde Blutkörperchen mehr hergestellt werden in meinem Körper. Und das war wirklich 5 vor 12. Und sie wollten keinen Tag warten, mich in die Therapie zu schicken. Und deswegen musste ich mit diesem alten Medikament direkt behandelt werden. Und ich durfte keine Eizellen einfrieren, also dafür war keine Zeit. Zumal sind ja diese Hormone fördern ja die Zellenteilung, ja, damit die Eizellen auch in Mehrzahl reifen. Deswegen wäre es das nicht so schlau. Deswegen musste ich sofort anfangen. Und dieses erste Medikament habe ich überhaupt nicht vertragen. Wie mir mein Arzt damals erklärt hat, das ist so eine schlaue Chemotherapie quasi, ne? Also so laienhaft erklärt, dass also dieses Medikament hat nicht wie Chemo mit Großmunition auf alles geschossen, sondern wirklich gezielt auf die Tyrosinkinase, so. auf dieses krankhafte Eiweiß. So wie er mir das erklärt hat.
Ja.
Das Problem war bei mir, dass 100% der Zellen schon so waren. Deswegen musste da sehr viel quasi abgetötet werden,
ja,
abgeschossen werden. Und deswegen hatte ich so chemoähnliche Nebenwirkungen wie starke Gewichtsverlust. Das kann man natürlich auch dem Stress zuschreiben. Haarausfall. Man hat mir gesagt, du wirst die Haare nicht verlieren. Deswegen bin ich davon ausgegangen, das wird alles okay sein, bis ich dann so gemacht habe und meine Hand wirklich voll war mit den Haaren.
Okay.
Und dann habe ich mich dann im Auto einmal, bin ich aufgestanden, habe auf meinen Fahrersitz geguckt und bin einfach in Tränen ausgebrochen, weil das sah wirklich schrecklich aus. Dann habe ich mir wirklich die Haare geschnitten, aber nicht sehr kurz, so relativ kurz. Und dann haben die Haare angefangen zu wachsen und das war echt witzig, weil die neuen Haare waren, also die vorne siehst du immer noch, das sind die alten, ne? Die sind gerade geblieben und die neuen sind lockig gewachsen. Das sind die hier. Das ist bis jetzt noch so. Ja. Und cool. Genau, und dann hatte ich, was ich wirklich stark hatte, ist Fatigue. Das war echt etwas, was wogegen ich gekämpft habe. Und das ist auch der Ansatz, den du auch vertrittst, weil ich weiß das aus deinem Podcast mit Laura, dass du sagst auch, dass diesen Kampf sollte man loslassen.
Ja, absolut.
Und der Krebs ist in dem Moment kein Eindringling, sondern die Manifestation dessen, was dein Körper ist im Moment. Ja, was er vielleicht, die Energie, die in dir ist, manifestiert.
Genau.
Und kämpfen dagegen in dem Fall wäre gegen dich selber kämpfen. Ja,
ja.
Und mein Ansatz war, damals war ich noch jung und dumm. Aber ich habe damals irgendwie intuitiv gedacht, okay, ich lasse das einmal in meinem Leben einfach fließen.
Ja,
okay. Weil ich fühlte mich damals sowieso absolut machtlos und ausgeliefert, weil ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe nur die Hälfte verstanden, was die Ärzte mir sagen. Und ich hatte aber Vertrauen in mein Ärzteteam. Ich habe meinem Arzt vertraut. Ich habe dem Ärzteteam, dem Team in der Uniklinik Düsseldorf, die diese Studie geleitet haben, das war ein gesondertes Team, habe auch sehr vertraut und habe das tatsächlich ein bisschen fließen lassen. Ja. Und was auch viele, viele Krebsbetroffene gemeinsam haben, unabhängig welche Therapie gerade steht, sind die psychischen Auswirkungen natürlich Stress, depressive Zustände, Schlafstörungen, also das ganze Paket.
Ja, genau.
Sozusagen. Und es war auch der Zeitpunkt, an dem ich in Berührung mit Yoga gekommen bin.
Ach, schön.
Toll. Ja. Ich hatte aber ein bisschen Pech und ich war ein bisschen frustriert. Yoga war damals nicht so weit verbreitet wie jetzt. Jetzt gibt es in jedem Stadtteil 2, 3 Yoga-Studios. Damals gab es nicht so viel davon und ich habe mit einem CD angefangen, mit einer DVD, Power Yoga. Und ja, das habe ich sehr schnell dran gegeben, weil ich das einfach nicht konnte. Ja.
Natürlich, klar, direkt mit der Power Yoga anfängt.
Ja, aber gab es auch nichts anderes, außer es war, entweder war es extremst spirituell, ne? Und ich hatte es mir so vorgestellt, ich muss in so eine Hippie-Kleidung, in so eine Harem-Hose irgendwo über Bhagavad Gita mir was anhören. Oder das war dann eben diese Alternative mit Power Yoga. Mhm. Und es ist bis jetzt, es ist ein langer Weg gewesen. Es gibt Yoga jetzt für alles Mögliche. Aber diese Lücke, Yoga für Krebsbetroffene, die möchte ich schließen. Ach, weil Yoga ist für alle. Yoga hilft wirklich jedem. Mhm. Und ich möchte nicht, dass jemand dann zum Yoga kommt und sagt, ich habe mich einfach schlechter gefühlt nach dem Yoga als vor dem Yoga. Deswegen genau. Mache ich das nicht mehr.
Ah, ja.
Genau. Und deswegen ja, mache ich das wirklich gezielt für Krebsbetroffene. Aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Empathie, aus dem Mitgefühl heraus, weil ich ungefähr weiß, was in einem vorgeht, ja, im Inneren. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für jeden mit dieser Diagnose. Also, wem erzähle ich das?
Ja. Absolut. Genau. Schön. Wie war das damals? Du hast ja gesagt, es konnten keine Eizellen eingefroren werden. Du bist aber dennoch Mutter geworden. Wie ist das passiert?
Ja, ja. Durch Wunder. Ja. Das ist meine Antwort, genau. Also das war wieder 5:12 und ich habe wieder ein Lotto-Ticket gewonnen. ich wurde dann von meinem Professor in der Uniklinik direkt in die Hände von einem Professor in der Kinderwunschklinik weitergegeben worden.
Ah, super, cool.
Und sie haben damals direkt angefangen mit Hormonen, mit der Therapie, weil sie gesagt haben, also wir möchten, dass du schnellstmöglich das machst, weil die Gefahr, dass man rückfällig wird, ist es ja, glaube ich, bei vielen oder bei allen Krebsarten, entweder im ersten oder im zweiten, also in den ersten 2 Jahren, dass es in den ersten 2 Jahren schon passiert, ja, damit ich nicht dann in der Schwangerschaft die wieder therapiert werden muss.
Genau,
ja. Das hat aber nicht geklappt. Okay. Ja, das hat nicht geklappt. Und ich hatte schon den Termin. Wir haben meinen Mann untersucht, mich. Und es hat einfach nicht geklappt. Und ich hatte eigentlich einen Termin schon stehen für ein weiteres Gespräch. Was machen wir denn? Ob das eine überhaupt Sinn macht und ob da überhaupt Eizellen noch heranreifen.
Mhm.
Und in dem Moment haben wir ein Haus gekauft. Und ich habe gesagt, nee, also ich mache jetzt eine Pause, das frustriert mich einfach. Ich hatte nur ununterbrochen Blutungen und Unterleibsschmerzen und also Hormonstörungen in dem Sinne, dass man wirklich voll gepumpt wird und gleichzeitig kämpft irgendwie der Körper, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Körper ist ja schlau, ne?
Na klar, natürlich.
Und möchte das alles, was von außen kommt, wieder in Balance zu bringen. Und ich habe gesagt, ich gönne mir eine Pause, ich lasse das einfach los. Und das war der erste Zyklus, in dem ich mir gesagt habe, also jetzt werde ich garantiert nicht schwanger, weil
genau.
Ich bin jetzt in Renovierung, in Baustaub. Hier wurde dann eine Wand durchgebrochen und wir haben in einem Schlafzimmer geschlafen, wo alles einfach offen war, wie in einem Aquarium. Wir haben einfach von IKEA-Schränken Kartons so an die Fensterscheiben dran gemacht, damit Leute uns nicht sehen. Wahrscheinlich so ist es dann auch passiert. Und da bin ich schwanger geworden. Und dann habe ich einfach da angerufen und gesagt, ich bin jetzt ganz natürlich schwanger geworden, wir können den Termin absagen. Sie haben die Akte geschlossen, weggestellt. Und die böse Überraschung hatte aber auf mich noch gewartet. Dann habe ich meinen Sohn abgestillt und wollte zum zweiten Mal schwanger werden und meine Periode kam einfach nicht.
Okay.
Die kam nicht und dann bin ich zu meiner Ärztin. Sie hat dann Blut abgenommen. Sie hat gesagt, ja, leider sind sie in den Wechseljahren. Wahrscheinlich waren sie damals schon, aber dadurch, durch diese Stimulation, Hormone und so weiter, war das einfach, ja, ich hatte ständig irgendwelche Blutungen, Zysten und so weiter. Und in dem ersten Eisprung, der überhaupt da in dem letzten wahrscheinlich der passiert war, ist dann mein Sohn entstanden. Und das ist echt wirklich ein Wunder, wenn ich ihn ansehe, dann wenn ich jedes Mal, wenn ich Schwierigkeiten habe, mit meiner Dankbarkeit, mit der Liebe in mir, mich zu verbinden, muss ich nur an meinen Sohn denken. Oh. An dieses Wunder, was damals passiert ist. Genau. Und zack, bin ich schon wieder ganz hoch in meinen Vibrationen. Genau. Also ich wollte in meinem Traum eigentlich 3 Kinder haben, aber das hat nicht mehr geklappt. Ja. Okay. Und das war und damals habe ich auch ein Eierstockgewebe einfrieren lassen. Das war das Einzige. Also 24 Stunden habe ich bekommen von meinen Ärzten. Und das war so ein letzter Versuch, sozusagen, vielleicht schreitet die Medizin so schnell voran, dass sie die Eizellen außerhalb des weiblichen Körpers heranreifen lassen können. Das ist leider nicht passiert. Mhm. Man hätte die Möglichkeit, das Gewebe, den Eierstock wieder zu implantieren. Mhm. Aber dadurch, dass ich so einen systemischen Krebs hatte, nicht so ein lokales Tumor, sondern Blutkrebs, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass das wieder kommt. Und da war ich nicht bereit für.
Verstehe ich absolut. Wahnsinn. Wie ging es dann weiter? Wie lange hat die Therapie an sich gedauert, also als du Leukämie hattest?
Die Therapie hat 3,5 Jahre gedauert, unglaublich. Ich hatte relativ schnell eine gute Antwort bekommen auf das Medikament, auf das Neue. Ja, das Erste habe ich nicht gut vertragen. Das war wirklich wie Chemo. Ich habe erbrochen, ich konnte nicht arbeiten, ich hatte Haarausfall, also alles Mögliche. Und zum Glück bin ich in diese Studie gekommen und habe dieses Medikament bekommen. Das kannst du nicht beeinflussen. Das wird zugeteilt in der Studie, per Zufallsprinzip.
Aber es gibt ja keine Zufälle.
Es gibt keine Zufälle, genau. Das habe ich mir auch gedacht, das habe ich mir hinmanifestiert. Ich war absolut sicher, dass ich dieses Medikament bekomme, weil ich das brauche.
Richtig. Punkt. So.
Ja, so. Ja, jetzt warte ich nur auf den Brief. Genau. Ungefähr so war das. Und in der Studie wäre ich eigentlich 5 Jahre. In dieser Zeit wurde dieses Medikament schon zugelassen und dann haben sie einfach auf uns Versuchskaninchen untersucht, welche Nebenwirkungen da kommen, wie vertragen wir das. Und es ist natürlich auch interessant, jemanden zu haben, der jung ist, weil das Durchschnittsalter an CML ist über 50, 55 Jahre, glaube ich, im Schnitt. Mhm. Und das wird auch sehr natürlich nach unten gedrückt durch die Kinder, die erkranken auch oft an CML.
Genau,
Und das heißt, das, was irgendwas in der Mitte ist, also junge Frauen, sie hatten auch gar keine Erfahrungswerte. Ich habe gefragt, werde ich dann schwanger, werde ich dann auch noch meine anderen Funktionen haben, sozusagen im Leben.
Ja, klar.
Und sie wussten es gar nicht, weil es viel zu wenige Fälle gab. Mit dem ersten Medikament, mit Gleevec, hatten sie so damals 2 gerade. Und das ist natürlich statistisch gesehen überhaupt nicht aussagekräftig. Nee. Mittlerweile, das war auch sehr witzig, als ich, nachdem ich meinen Sohn bekommen habe, bin ich natürlich auch zu untersuchen, gehe ich auch immer noch alle 6 Monate in die Uniklinik und dann hat mein Professor meinen Sohn begrüßt, unser erstes Leukämiekind.
Schön.
Manchmal sind die Ärzte einfach so kalt. Ne?
Genau. Also,
ich weiß, dass er das ganz lieb gemeint hat und dass er sich sehr gefreut hat, dass er so gekommen ist. Und hat mich immer so bei seinen Studenten vorgeführt, das ist die Frau Schäfers, unser Paradebeispiel. Wie das Medikament wirken kann, sie hat auch das Kind bekommen und. Finde ich auch sehr schön, stehe ich da auch gern zur Verfügung. Alles, was positive Vibes nach außen bringt, sehr gerne immer.
Sehr cool. Und du hast gesagt, du warst damals noch Managerin. Das ist also noch nicht sofort, nachdem du die Therapie durch hattest, hast du noch nicht gemerkt, dass es dir doch nichts mehr für dich ist. Ist das richtig?
Mhm. Ich muss sagen, damals mein Job hat mich ein bisschen von dem Ganzen abgelenkt. Das war so mein Anker.
Ja.
Ich hatte ja noch keine Kinder. Mhm. Und meine Familie ist weit, weit weg von mir. Mhm. Und es war für mich mein sozialer Kreis, also dadurch, dass ich gar kein Deutsch gesprochen habe oder sehr wenig, ich hatte noch keinen sozialen Kreis hier in Deutschland, aber in Moskau. Ja. Und durch meinen Job musste ich pendeln. Und das war für mich so ein Rettungsring. Ja, da habe ich mich so festgehalten. Und als ich schwanger wurde, dann hatte ich in der 12. Woche, glaube ich, so eine Blutung. Und meine Ärztin hat dann zu mir gesagt, also da müssen Sie jetzt Prioritäten setzen. Ne? Möchten Sie jetzt weiter jetten oder ist das Kind doch wichtiger?
Genau.
Und das war nur dieser eine Satz. Ich hatte damals noch eine Wahnvorstellung, das werde ich noch durchziehen können. Okay. Und dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, jetzt schau doch bitte in deinen Tatsachen in die Augen.
Mhm. Ja, richtig.
Und dann habe ich, ich war glaube ich noch ein oder zweimal in Moskau, dann habe ich alles geschlossen. Und dann war ich kontinuierlich hier. Also dann hatte ich, also nach der Schwangerschaft hatte ich keinen Job, ja. Bin aber 2015, habe ich gedacht, okay, ich kriege keine Kinder mehr, mein Sohn ist schon 3, muss ich irgendwas machen, ja. Und dann bin ich wieder eingestiegen und ich und mein Mann beide, ein super Angebot bekommen in Wien, in Österreich, und dann sind wir rübergezogen, alle 3. Und das war die schrecklichste Zeit meines Lebens, muss ich sagen.
Oh, ehrlich?
Okay. Ehrlich, ja. Der Job war super. Wir haben sehr qualitativ sehr gut gelebt. In Wien neben Prater wirklich so eine super Wohnung gehabt. Aber wir waren sehr, sehr unglücklich.
Okay.
Erstens habe ich gar nicht mit Deutschland abgeschlossen. Zweitens war das halt nicht meins. Also das war dann für mich, habe ich irgendwann dann innerlich, also mein Wesen hat es schon verstanden, hier ist es noch nicht angekommen. Ja, also das musste dann irgendwo dann zusammengeführt werden. Und das ist nicht passiert, weil ich immer hier blockiert habe. So Körper und Kopf, also Herz und Geist waren komplett voneinander getrennt. Und ich habe in dieser Zeit, es ist ganz witzig, habe ich mega viel Yoga gemacht, weil das war das Einzige, was mich wirklich lebendig fühlen, ließ mich lebendig fühlen. Ich habe mich dann auf der Matte wirklich verbunden gefühlt. Ja, und sobald ich die Matte eingerollt habe, war dann wieder diese Trennung wieder da. Ich weiß nicht, ob man
meine Hände sieht. Ja, genau. Ja.
Und irgendwann ist der Kragen einfach geplatzt und das Leben hat zu mir gesagt, also, wenn du das auf diesem Wege nicht verstehst, geht dann halt der Schlag von oben.
Genau,
ja, genau. Und das sind so, also kurz gesagt, sind da ein paar Sachen passiert, die gar nicht mit meinen Werten einhergingen. Und ich bin und war relativ stur und sehr gerade heraus. Dann habe ich ein paar Sachen gesagt, die nicht gepasst haben, wurde daraufhin rausgeschmissen aus dem
Okay.
Ja,
also die Universum hat also schon mal direkt eingelenkt.
Ja, genau. Also so integer war ich schon, dass ich gesagt habe, also solche Sachen mache ich nicht. Ne? Und das passte dann halt den neuen Eigentümern nicht mehr. Es waren so Sachen zum Beispiel, und das war ich natürlich super sensibel, ich musste als Vertriebsleiterin Frauen kündigen, die mehrere Wochen krankgeschrieben waren, wegen Krebstherapien, wegen Burnouts und so weiter. Ja, es gab, also im österreichischen Rechtssystem gibt es Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also ist in mein menschliches Wertesystem hat es nicht gepasst, zumal war ich selber betroffen und fand ich das
gar nicht.
Absolut, für mich ging es gar nicht.
Nein.
Und dann gab es dann noch auch mehrere Sachen, die nicht gepasst haben und ich war einfach so frech, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mit. Und dann war das dann so, ja gut, nein heißt nein. Und so sind wir dann zurück nach Deutschland gekommen und damals hat wahrscheinlich war ich dann vom Kopf her ein bisschen reifer, dass ich mir die Frage gestellt habe. So, junge Dame, setz dich mal hin und gönn dir ein bisschen Ruhe. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Also ich habe erstmal 6 Monate lang nichts gemacht. Nichts. Also kein Druck. Genau. Ich habe gesagt, jetzt hast du vorgearbeitet, jetzt hast du finanziell ein bisschen Puffer, ein finanzielles Kissen mehr aufgebaut. Und dann war Yoga wieder da.
Wie schön.
Genau. Und diesmal hat es mich nicht mehr losgelassen, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich endlich das, was ich liebe und komme, was wolle. Und Geld ist egal. Wie es ich das mache, ist egal. Wie es mit der Sprache ist, ist egal. Ich habe mich extrem in meiner Sprache mit Yoga entwickelt, weil ich so viel reden muss.
Ich wollte gerade sagen, aber du redest so toll. Also ich finde das unglaublich.
Dankeschön.
Total schön.
Und ich gucke gerade in den Chat, wie alles zuschaut. Die Steffi ist da aus Berlin. Die Sarina ist da. Das ist ihr, die Milolik. Die kommt aus Neuss hier bei mir aus der Nähe. Sehr schön. Hallo, ihr alle zusammen.
Ach, wie schön. Ja, ist toll.
Ja.
Super. Und hast du dann direkt erst eine normale Yoga-Ausbildung gemacht und dich danach dann für Yoga und Krebs spezialisiert?
Ja. Ich habe erst eine große Ausbildung gemacht. Erstmal die Grundausbildung, die 200 Stunden und dann immer wieder drauf aufgebaut. Ich habe noch eine Ausbildung in Anusara-Yoga. Dann habe ich die Fortbildung gemacht, Yoga bei Krebs. Ich unterrichte natürlich auch ganz normales Yoga. Ich habe weiterhin meine Yoga-Studie in Karst, wo ich Hatha-Yoga, Anusara-Yoga und Yin-Yoga unterrichte. Mhm. Und auch parallel, auch im Studio und online unterrichte ich Yoga bei Krebs. So, genau. Mhm. Ja, wer Interesse hat und interessiert ist, was es überhaupt ist, kann natürlich bei mir auf dem Channel gucken, da gibt es ein paar Videos.
Super gerne. Magst du mal erklären, was wie wichtig es ist, Yoga mit Krebs zu verbinden?
Yoga mit Krebs zu verbinden? Wie meinst du das?
Also wie wichtig es ist, also generell, wenn man Krebs, also ich meine, es ist für jeden wichtig, aber wie wichtig ist es generell für die Krebsbetroffenen, Yoga zu machen?
Ach, ja. Ach, danke für diese Frage.
Gerne. interessiert mich ja auch. Also von der
du läufst die Gefahr, dass ich jetzt eine Stunde noch reden kann. Nein, werde ich nicht machen.
Also ich werde rausgeschmissen.
Ich fasse mich kurz. Okay. Yoga ist natürlich in jeder Lebenslage ein Geschenk. Ja, und bei Krebs ist es ein besonders großes Geschenk, finde ich. Wir wissen ja alle, dass Bewegung bei Krebs super wichtig ist. Das ist überall angekommen, schon auch in der Schulmedizin empfehlen auch die Ärzte, dass man sich bewegt. Und wenn man Yoga allein als Bewegungskonzept betrachtet, ist es mega wertvoll. Warum? Weil mit Yoga kannst du dich nicht übernehmen. Im Yoga schulst du deine Körperwahrnehmung und schulst deine Selbstwahrnehmung, so dass du nie über deine eigenen Grenzen hinausgehst. Und wenn du zum Beispiel so ein Krafttraining machst, ja, so ein Crunch ist ein Crunch. Du kannst nicht so ein Halbcrunch machen oder ja, wenn du dann
ein eine Set halbe Liegestütze geht auch nicht. Also.
Ja, geht schon, aber irgendwie
sieht doof aus.
Ist das weder noch. Und wenn du ein Set aus 10 Crunches machen musst, dann ist das ein Set aus 10 Crunches. Ja. Beim Yoga ist es so, dass du die Praxis sehr, sehr gut anpassen kannst. Du kannst wirklich, ich sehe in der Gruppe, wer welche Einschränkungen hat und biete dann gezielt Variationen. Deswegen rede ich sehr viel in meinen Yoga-Stunden, weil ich versuche, auf jeden persönlich einzugehen. Und wenn ich weiß, dass die und die eine Knochenmetastase hat zum Beispiel, dann weiß ich, dass sie zum Beispiel die Hüftöffner nicht machen sollte. Oder ich weiß, dass bei jemandem die Arme nicht so hoch gehen, ja, dann sollen sie halt in dieser Kaktushaltung oder so mit angewinkelten Armen, das sieht man nicht so gut. Ja. Deswegen spreche ich das immer wieder an, dass man in die Bauchlage zum Beispiel auch, wenn man OPs im Bauchraum hat oder auch Brustkrebs, ja, Brust-OPs, dass man sich nicht traut, zum Beispiel so eine Kobra zu machen.
Ja.
Bei mir gibt es, ja, also nee, dann machen wir weiter. Zurück zu deiner Frage, warum das bei Krebs so wichtig ist. Das ist der eine körperliche Aspekt. Und in der Yoga-Praxis können wir gehen wir durch den ganzen Körper durch und können gezielt gegen die Nebenwirkungen oder den eigentlichen Wirkungen der klassischen Therapien, ja, Neuropathien, dass man Kribbeln in den Füßen hin hat, die es nicht mehr sehr gut spüren kann und Balance nicht so gut klappt, Lymphödeme, Lymphansammlungen, Lymphstaus in Händen, Beinen, Extremitäten, dagegen können wir auch gezielt Asanas machen.
Ja.
Verstopfungen ist ein ganz, ganz häufiges Problem, worüber nicht so oft gesprochen wird. Ja, und auch wenn das die Frauen das nicht so viel, nicht so oft beim Arzt bringen, das scheint einem nicht so wichtig zu sein. Ja, wenn du einen Tumor hast in der Brust, was soll denn schon
eine extrem Verstopfung?
Ja, ja, also hatte ich auch. Das ist der körperliche Aspekt. Das Wertvollste ist natürlich, dass Yoga viel mehr ist als nur eine physische Praxis, körperliche Praxis. Ja? Yoga bedeutet aus dem Sanskrit übersetzt zusammenbringen, das, was ich auch vorhin gesagt habe, Herz und Kopf waren so ein bisschen unabhängig voneinander. Das, ob du das willst oder nicht, passiert das in der Yoga-Praxis, wenn sie gut angeleitet ist. Und du fühlst dich in dem Moment so verbunden und du spürst, dass es so viel mehr ist als diese körperliche Seite, so viel mehr ist als deine Krankheit,
ja.
So viel mehr als deine Identifikation mit deinem Job, mit deiner sozialen Rolle, mit deiner Krankheit. Du kommst in Berührung mit deiner Essenz. Ich stelle diese Frage ziemlich oft in meiner Praxis. Wenn du jetzt vorstellst, dass du alle deine Rollen ablegst als Mutter, als Tochter, als Schwester, als Frau, Ehefrau, als Chefin, Angestellte, Lehrerin, Bäckerin, was auch immer du bist.
Mhm.
Wenn du das alles ablegst, was bleibt? Was bist du dann?
Mhm.
Ja? Und in Berührung mit dieser Essenz kommt man in einer Yoga-Praxis und auch in der Asana-Praxis. Deswegen ist Yoga so, so wertvoll. Und gerade in einer Krise und in so einer Situation, wo man also Todesängste hat in Krebs, das ja. Brauche ich jetzt nicht schönreden,
nee.
Sind wir alle durchgegangen. Ja. Ist es extrem wichtig, das zu spüren, dass da viel, viel mehr ist dahinter.
Ja.
Und manchmal kann man das sich nicht so erklären, was das ist oder in Worte packen.
Mhm.
Aber man weiß das einfach tief im Inneren, dass es da ist. Ich glaube, das ist ein bisschen so, was du erzählt hast, was du mit Cornelia erreicht hast,
ja.
In deiner spirituellen Praxis, wie man zu seiner eigenen Spiritualität, ich sage immer, meine zwei Lieblingswörter im Deutschen sind Spiritualität und Authentizität. Ja, und das ist das, was in der Yoga-Praxis passiert. Deswegen ist es ein sehr, sehr großes Geschenk. Und es ist egal, wie man zum Yoga kommt. Ich bin dann damals wirklich zum Yoga gekommen durch Rückenschmerzen. Ich hatte Rückenschmerzen auch in der Krebstherapie. Ich hatte extreme Gelenkschmerzen generell. Und dann hat jemand mir gesagt, Yoga soll gut sein. Also Power-Yoga war nicht so gut. Aber dann habe ich dann auch meine Praxis gefunden. Das war auch sehr gut.
Ja.
Ob das Schmerzen sind, ob das jetzt... Manche kommen in der Schwangerschaft erst zum Yoga. Manche kommen... Ich habe sehr viele, die erst mit der Krebserkrankung zum Yoga kommen. Und dann bleiben sie. Und das ist wirklich für
mich... Bei mir auch gewesen.
Ja, ja. sehr, sehr schön. Und das ist für mich das größte Geschenk, was man mir machen kann. Und ich habe viele Frauen, die schon in der Remission sind, schon die Geschichte Krebs, das Kapitel Krebs abgeschlossen haben und trotzdem bleiben. Ich hatte eine Frau, sie kam leider nur offline live. Sie hatte ihre Diagnose 10 Jahre schon zurückliegen. Und trotzdem kam sie in diese Gruppe, weil sie sich so wohl gefühlt hat, sie sich endlich verstanden gefühlt hat. Ja. Und mit der Remission ist es ja nicht vorbei. Es ist ja, es bleibt ja ein Teil deiner Geschichte. Ja. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich höre das sehr oft und auch bei mir ist es so, dass auch die eigene Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung von den anderen da draußen ist, ja gut, jetzt bist du ja aber gesund, oder?
Ja, genau.
Ja, bin ich. Ich bin sehr froh. Aber es trotzdem bleibt ein Teil meines Weges, Teil meines Lebens. Und
absolut.
Man lernt auch damit umzugehen im Yoga. Ne?
Richtig, ja.
Ja.
Und ich finde, es hat auch ganz viel, Yoga hat auch ganz, ganz viel so mit Achtsamkeit gegenüber sich selbst zu tun. Absolut. Und vor allem auch Selbstliebe, also sich selber wieder zu spüren dann auch, ne? Und sich selber wieder anzunehmen, so wie man auch ist, auch wenn man ungleiche Brüste hat, wenn man keine Brüste mehr hat oder wenn man eben auch einen Lymphstau hat oder solche ganzen Dinge. Und diese Liebe zu sich selbst wieder zu entdecken und auch sein zu dürfen, wie man ist. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Auch,
In der Krebserkrankung mit der Diagnose fühlt man sich von seinem Körper ein bisschen verraten. Ich habe auch sehr viele Kolleginnen, die auch an Krebs erkranken. Und dann stellen sie sich die Frage, was habe ich falsch gemacht? Und diese Themen bringe ich auch in meinen Stunden ein. Also wir besprechen sie jetzt nicht sehr in der Praxis, sondern ich bringe das dann halt in der Form ein, die Körperteile zu spüren.
Ja.
Ja, und in dem Moment, wenn man das tut, die Bewertung loszulassen und sagen, okay, ich spüre jetzt meine Brust. Die eine ist nicht da, die eine ist da. Und so ist es.
Genau.
Ja? Und damit bleiben, damit sitzen.
Ja, richtig. Eben. Und das ist auch so wichtig. Und ich glaube, dass das aber viele, viele auch einfach vergessen. Und deswegen bin ich auch so unendlich dankbar, dass die Schulmedizin mittlerweile das auch eingesehen hat, also wie wichtig Yoga ist. Und das ist ja auch wirklich in fast jeder Reha oder so angeboten wird.
Ja, das ist super, ja.
Ja, genau, richtig.
Yoga bei der Krebserkrankung muss aus der Reha raus auch weitergemacht werden. Also das ist tatsächlich so, das Angebot wird immer größer. Ich freue mich wirklich über diese Entwicklung. Ich freue mich auch, dass es viel mehr Institutionen gibt mittlerweile, die diese Fortbildungen auch anbieten.
Ja.
Und also das ist schon sehr, sehr gut untersucht. Es gibt ganz offizielle, ganz gute Studien, die das darlegen, wie gut es tut. Es gibt auch eine Liste der alternativen oder komplementären Interventionen, die man machen kann während und nach der Krebstherapie. Und darunter steht Yoga auch ganz klar. Und zum Beispiel auch Hypnose.
Wow.
Ja. Und ich bin jetzt auch an der Fortbildung, also die Fortbildung, ich mache jetzt Ausbildung zur Hypnosetherapeutin.
Ah, wie cool, toll.
Ja, und ich werde es nach und nach dann mit dem, wie meine Erfahrung dann fortschreitet, das in meine Unterricht auch einbinden.
Tatjana, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand die Diagnose Leukämie bekommt, Krebs? Was sind deine First Steps, die er jetzt tun sollte oder die er auf keinen Fall tun sollte?
Ja, das Erste, was ich sagen würde, das einfach pauschal und einfach nicht drüber nachdenken. Diesen Rat hat mir mein Arzt gegeben und den habe ich damals nicht verstanden, aber ich habe dem gefolgt. Und er hat gesagt, fragen Sie sich bitte nicht, warum. Stellen Sie sich nicht diese Warum-Fragen. Ja. Sie bringt Ihnen nichts. Ja? Und später habe ich verstanden und später habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich das Beste, was man mir sagen könnte in diesem Moment. Ja. Ja? Ja. Nimm das an und viele sagen, ich sage dem Krebs den Kampf an. Mhm. Oder also Krebskämpfer oder Cancer Fighter sind ja so Begriffe. Mhm. Ich habe kein Problem damit, wenn das der Weg ist oder wenn man sich dadurch ein bisschen energetisiert, ja, dass man die Energie hochbringt. Man sollte da, glaube ich, ein bisschen aufpassen und sagen, okay, das ist nicht in diese, ich sage jetzt einfach ganz spirituell, in diese niedrig schwingende Energien kommt.
Genau, ja.
Schaut lieber dahin, wo du bist, ja, an dieser Stelle, wo du bist, hol dich selbst dort ab. Schau hin, was du in deinem Leben hast, wofür du dankbar sein kannst.
Ja.
Wo du Liebe in dir finden kannst. Ich finde auch, wir haben beide ja die Ruse gemacht bei Laura.
Genau.
Und diesen Satz wiederhole ich auch in meiner Meditation immer wieder. Finde dieses Gefühl in deinem Herzen, das schönste Gefühl, was du jetzt finden kannst. Und egal wie, es kann so ein ganz kleines Funken sein. Liebe, Freude oder Dankbarkeit, denken an lieben Menschen, wie ich an meinen Sohn denke. Mhm. Und verbinde dich mit diesem Gefühl und mach es bewusst größer. Verdoppel es, verdreifach es, vervierfach es.
Mhm.
Und dieser Weg ist der Weg der Liebe. Dieser Weg ist der Weg der Liebe zu dir selbst und es ist eben so, dass nicht jede Krebsdiagnose heilbar ist.
Ja.
Es ist so und ich bin da auch weit davon entfernt zu sagen, Yoga wird dich heilen oder positives Denken wird dich heilen.
Mhm.
Aber egal wie der Weg ist, den Weg wirst du im Einklang mit dir selbst und in Liebe mit dir selbst gehen.
Ja, definitiv. Ja.
Und egal, wie lange du noch hast, wir werden alle sterben.
Ja.
Und ich kann morgen ins Auto steigen in einem Unfall und sterben, nicht unbedingt vom Krebs. Corona, ja, ist jetzt halt gegenwärtig.
Ja.
Dass du diesen Weg im Einklang, in Verbindung mit deiner inneren, wahren Essenz gehst. Dass du verbunden bist und dein Licht strahlen lässt und dieses Licht weiter schenkst. Ja, und andere dadurch auch etwas heller strahlen lässt.
Oh.
Das ist
so
das, was ich sagen würde.
Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du ganz viel mitnehmen konntest durch Tatjana. Sie lädt dich auch herzlich ein, zu einer Probestunde bei ihr kostenlos Yoga zu machen. Und vielleicht bist auch du gerade an diesem Punkt, dass du mitten in der Chemotherapie bist, dass du nicht weißt, wie Yoga funktioniert, dass du denkst, du kannst kein Yoga, aber habe da überhaupt keine Bedenken, denn im Yoga geht es nicht um irgendwelches Können, sondern um deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren und dass Yoga dich wieder in deine Mitte bringt. Egal wie, auch wenn du gerade dich nur ein wenig bewegen kannst, es ist so unglaublich wichtig, Yoga in den Alltag zu integrieren. Ich würde mich total freuen, wenn du uns ein Feedback dalässt, was dir gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat. Und vielleicht drei Dinge, die du aus diesem Interview mitnehmen konntest. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Du kannst Tatjana überall erreichen, auf den sozialen Medien und mich natürlich auch. Und wenn ich dich in irgendeiner Art und Weise begleiten darf, du an Krebs erkrankt bist, du nicht mehr weiter weißt, dann melde dich sehr gerne. Wir finden zusammen eine Lösung und ich begleite dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und es ist so schön, dass es dich gibt. Und wie immer, bleib gesund. Bye, bye.
Hard times, gonna break you down.